Hi, du bist hier beim Predigtkanal der Relevant Vineyard Schwäbischall. So schön, dass du eingeschaltet hast. Ich wünsche dir von Herzen eine ermutigende Zeit mit dieser Predigt. Ich wünsche dir, dass dich diese Predigt weiterbringt, dass sich diese Predigt ermutigt, dass sie dich in deinem Glauben zu Jesus bestärkt. Ja, dass sie dir aufzeigt, wie viel Potenzial Gott, der Vater, in dein Leben hineingelegt hat. Hey, wenn du mehr über uns als Gemeinde erfahren möchtest, dann komm doch in unsere Gottesdienste oder such dir eine Kleingruppe. Aber jetzt genug der warmen Worte. Ich wünsche dir eine gesegnete Zeit mit dieser Predigt.
Gemeinde, ein Ort für authentische Menschen. Bevor ich loslege, habe ich den Eindruck, uns allen zu sagen, ich nehme mich mit rein, das hatte ich gerade irgendwie so auf dem Herzen, lasst uns aufhören, Gemeinde zu spielen. Lasst uns Gemeinde sein. Ja, und das gilt an jeden, das gilt nicht an die Gemeindeleitung, sondern wir sind Gemeinde. Und ich hatte das gerade irgendwie so auf dem Herzen, nachdem wir gerade einfach eine geniale Zeit der Anbetung hatten und da ist eigentlich fast Quatsch, überhaupt was zu predigen, weil es ging gerade um Jesus. Und ja, lasst uns aufhören, Gemeinde zu spielen. Es ist kein Spektakel hier, es ist kein Schauspiel, es ist kein Vortrag. Ich bin jetzt nicht hier ein Schauspieler oder ein Redner, überhaupt nicht. Eigentlich würde ich jetzt gern sagen, komm, wir setzen uns alle in den Kreis oder auf ein Sofa und wir gehen zusammen ins Wort. Lasst uns aufhören, Gemeinde zu spielen. Und das ist auch das Thema. Gemeinde soll authentisch sein, soll für authentische Menschen sein. Glauben soll für authentische Menschen sein. Nur wenn unser Glauben das widerspiegelt, jeder Einzelne, unser, meiner, deiner, nur dann kann auch Gemeinde so sein. Ja. Authentisch im Duden ist erklärt oder übersetzt mit echt, den Tatsachen entsprechend, daher glaubwürdig. Ich weiß nicht, wie es dir geht oder wie es deinen Kollegen geht, wenn sie an Kirche, an Gemeinde denken, ob das passt. Gemeinde ist echt, ist glaubwürdig, ist zuverlässig. An anderer Stelle steht dem Original entsprechend. Also Authentizität hat mit dem Original zu tun. Hat damit zu tun, ohne Masken zu sein. Wir können endlich wieder ohne Masken sein. Ja, das ist was Spezielles. Gemeinde, was hat es damit zu tun? Gemeinde ist der Ort, an dem die Welt mit Jesus in Berührung kommt. Sollte es zumindest sein. Nur da, wo die Gemeinde Jesus als Haupt- und oberste Autorität akzeptiert, kann sie ihn echt als authentisch repräsentieren. Davon bin ich überzeugt. Nur wenn wir wirklich tatsächlich Jesus als unsere letzte Autorität in unserem Leben und jeder Einzelne und dadurch auch in der Gemeinde als echt, als oberste Autorität anerkennen, nur dann können wir auch tatsächlich, dann haben wir überhaupt nur ein Recht, überhaupt in dieser Welt irgendwas zu sagen und ihn auch tatsächlich zu repräsentieren. Die Welt hasst nämlich Gemeinde, die irgendwas redet und predigt und es nicht tut. Und die irgendwelche Systeme aufgebaut haben und sich mehr in Politik einmischen, als dass sie tatsächlich das tun, was sie eigentlich tun sollen. Nämlich Jesus repräsentieren und ihn anbeten und andere mit in Anbetung reinbringen. Be real. Amen, ich bin eigentlich fertig. Aber tatsächlich, das ist es eigentlich. Aber ich habe doch noch was. Als ich so drüber nachgedacht habe, über dieses Thema, da kam mir unweigerlich ein Lied aus der Vergangenheit, aus dem letzten Jahrtausend. Meine Frau hat mich schon ausgelacht. Pro Christ, immer wieder, ich weiß nicht, ob es das noch gibt, aber immer wenn bei Pro Christ aufgerufen wurde, dass Menschen tatsächlich ernst machen mit diesem Jesus, der da sehr gut vorgestellt wurde, dann sollten sie zum Kreuz kommen und dann wurde ein spezielles Lied gesungen. Und ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, ich weiß nicht, ob man das überhaupt heute noch singt, aber das heißt, und ich kürze jetzt ein bisschen ab, aber eigentlich ist cool, vielleicht ganz am Ende nochmal. Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Du hast gesagt, dass jeder kommen darf. Ich muss dir nicht erst beweisen und so weiter. Ich kann genau so kommen, wie ich bin. Ich darf so zu dir kommen, ich darf mich geben, wie ich bin. Und am Ende heißt es dann, Jesus, bei dir muss ich nicht so bleiben, wie ich bin. Und ich habe das Lied so ein ganz kleines bisschen als Raster genommen und habe diese Gedanken versucht zu füllen, durch meine Predigt. Weil ich glaube, darum geht's. Wir dürfen zu Jesus kommen, so wie wir sind. Lasst uns aufhören, Gemeinde zu spielen. Lasst uns aufhören, Glauben zu spielen. Lasst uns aufhören, irgendjemand irgendwas zu beweisen, weil wir können es eh nicht. Wir brauchen es auch nicht. Und ich dachte, wenn es darum geht, echt zu sein, glaubwürdig zu sein, dem Original entsprechend, dann lasst uns doch mal gucken, wie es Original aussieht. Lasst uns an Anfang gehen. Und ganz am Anfang, kurz nachdem es wüst und leer war, hat Gott die Menschen geschaffen. Und die hatten eine geniale Gemeinschaft mit Gott, eine ganz intime, spezielle Beziehung mit Gott. Gott ist gekommen, wie auch immer, in welcher Form, und ist mit ihnen spazieren gegangen. Tagtäglich, abends, in der Kühle des Abends. Das war das Original. Das war Echtheit. Das war einfach normal. Die Menschen konnten, so wie sie sind, mit Gott Vater, Jesus, war irgendwie auch da, mit dem Heiligen Geist, zusammen spazieren gehen und hatten diese, die wussten überhaupt nicht, was es ist, sich zu verstellen. Die waren splitterfasernackt. Das war so. Aber dann war ein Problem. Und das wisst ihr, da kam der Sündenfall rein und da lese ich jetzt ein bisschen vor. Nach dem Sündenfall, nachdem, dass sie was gemacht haben, was sie nicht hätten tun sollen, und da geht es gar nicht so sehr darum, dass sie ein Gebot gebrochen haben, sondern dass sie aus dieser Intimität raus sind, aus diesem Vertrautsein rausgegangen sind, aus der Vertrauensbeziehung und jemand andere Stimme mehr geglaubt haben als dieser Stimme. Genesis oder 1. Mose 3, Vers 7 bis 24. Ich kürze zwischendurch mal ein bisschen ab, lasse ein paar Verse weg, die könnt ihr selber lesen, die stehen aber da. Ich nehme das hier gedruckt, also es ist auch hier drin, aber ich habe das mir alles ausgedruckt. Da wurden ihnen beiden die Augen geöffnet und sie erkannten, dass sie nackt waren und sie banden sich Feigenblätter um und machten sich Schürze. Und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten wandelte, als der Tag kühl war, das hat er immer gemacht, und der Mensch und seine Frau versteckten sich vor dem Angesicht Gottes des Herrn hinter den Bäumen des Gartens. Das war neu. Das haben sie vorher nicht gemacht. Da rief Gott, der Herr, den Menschen und sprach, wo bist du? Und ich habe die Betonung ganz bewusst gewählt. Adam, wo bist du? Und der antwortete, ich hörte deine Stimme im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum habe ich mich verborgen. Da sprach er, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du etwa von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe, du sollst nicht davon essen? Das kommt so ein bisschen ein Erklärungsversuch. Eva war es. Und dann spricht Gott, und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihm in die Ferse stechen, sagt er zu der Frau. Dann lasse ich wieder ein bisschen was aus. Zur Schlange. Gut, dass ihr aufpasst. Und Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Kleider aus Fell und bekleidete sie. Nochmal ganz kurz zurückgespult. Sie haben sich irgendwelche Feigenblätter gemacht, haben sich eigene Schürze gemacht, haben selber versucht, sich zu verstecken. Gott ergreift die Initiative und macht ihnen Kleider aus Fell. Das war übrigens das erste Opfer. Da ist das erste Mal Blut geflossen. Und Gott, der Herr, sprach, siehe, der Mensch ist geworden wie wir, wie unser einer, indem er erkennt, was gut und böse ist. Nun aber, dass er nur nicht seine Hand ausstrecke und auch vom Baum des Lebens nehme und esse und ewig lebe. So schickt ihn Gott, der Herr, aus dem Garten Eden, damit er den Erdboden bearbeitet, von dem er genommen war. Und er vertrieb den Menschen und ließ östlich des vom Garten Eden die Cherubim lagern und die Flamme des blitzenden Schwerts und den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen. Eine traurige Geschichte. Aber lasst uns festhalten, da war eine Vertrautheit da, das Original, das Echte, das Eigentliche, der Ursprung ist Gemeinschaft mit Gott. Ja, und hier ganz am Ende, vielleicht merkt ihr es, es ist gar nicht so sehr Strafe, einfach so, jetzt müsst ihr gehen, ich habe die Schnauze voll von euch, es ist Bewahrung. Weil wenn sie in diesem Zustand weiterhin vom Baum des Lebens gegessen hätten, wären wir als Menschen ewiglich in dieser Trennung von Gott gewesen. Also es ist eigentlich eine Bewahrung, es ist nicht die Strafe in erster Linie. Aber das, by the way, ein paar Punkte zu dem jetzt, zu diesem Text. Wir sind geschaffen als Gegenüber Gottes zur Gemeinschaft und Intimität. Intimität ist ein Platz ohne Furcht. Das ist Intimität. Und ich habe das eigentlich erst kapiert, als ich Spanisch gelernt habe. Und ich habe keine Ahnung, ob das wirklich so ist, aber für mich ist es so, das In-Team sind eigentlich zwei Worte. Wie gesagt, ich habe das nicht philologisch studiert, aber das ist meine Erklärung, mein Erklärungsversuch aus In-Verneinung und Timität. In Spanisch ist da Temor drin, Angst. Das heißt, es ist das Gegenteil von Angst. Das ist es für mich. Und ich glaube, dass es tatsächlich so ist. Also Intimität ist der Platz ohne Angst, ohne Furcht. Da kann ich sein, wie ich bin. Intimität, die Intimität des Menschen ist der Platz, an dem er ohne Furcht vor Gott war. Das Ursprung. Be real. Genau so. Das ist das Eigentliche. Deswegen, wenn man intim ist, in einer Beziehung zwischen Mann und Frau, ist der Platz ohne Furcht. Deswegen kann man nackt sein. Da ist überhaupt nichts, da lacht man sich nicht aus. Da weist man nicht auf Fehler hin. Das ist Intimität. Also wir als Menschen, der Mensch an sich ist geschaffen als Gegenüber Gottes zur Gemeinschaft und in einem Platz ohne Angst. In einer Beziehung. 1. Mose 1, Vers 27. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Im Bild Gottes schuf er ihn als Mann und Frau. Schuf er sie. Da könnte ich jetzt auch schon wieder was zu sagen, das lassen wir bleiben. Mann und Frau. Und dann das nächste, der Mensch ist selber aus der Gemeinschaft ausgetreten. Furcht vor Gott und Versuch zu vertuschen ist die Folge davon. Der Mensch ist rausgetreten aus dieser intimen Beziehung und das hat Furcht vor Gott mitgebracht, Angst, und er hat versucht, sich zu verstecken. Da kommt auf einmal der Grund her, überhaupt über Authentizität zu reden. Da kommen nämlich eigene Kleider, Masken, unechte Werke, der Versuch, das selber wieder auf die Reihe zu kriegen. Ich frage mich, ehrlich, ich frage mich manchmal, was wäre, wenn Adam gleich in dem Moment gesagt hätte, ich habe es verbockt. Ich weiß es nicht, vielleicht wäre es anders gelaufen. Vielleicht, wenn er gleich von Anfang an zu Gott gekommen wäre und gesagt hätte, hey, ich verstecke mich nicht, ich gehe mit dem, was ich gemacht habe und ich gehe zu Gott und sage ihm das. Ich weiß es nicht, vielleicht wäre es anders gelaufen. Es ist nicht so gewesen, aber Tatsache ist, dass sich dieses Muster bis heute immer noch durchzieht, dass wir, wenn wir Dinge nicht so machen, wie sie dem Original entsprechen, dass wir es dann versuchen, auf unsere eigene Art und Weise zu lösen. Hoffentlich kriegt es keiner mit. Und dann laufen wir mit Feigenblättern durch die Stadt und wundern sich, dass die Menschen komisch gucken. Ja, das sind halt eigene Sachen. Das sind Sachen, die haben keinen Wert. Die funktionieren einfach so nicht. Wir brauchen den Schutz Gottes. Wir brauchen, dass der das Original gemacht hat, auch die Sache wieder in Ordnung bringt. Es geht nicht mit eigenen Werken. Funktioniert einfach nicht. Und dann kommt der Gott, als nächster Punkt, der ruft und sucht. Das ist eine Eigenschaft Gottes bis heute. Wir haben den Gott, den einzigen, einen Gott, dieser Gott, einen rufenden und einen suchenden Gott. Adam, wo bist du? Und nochmal ganz bewusst diese Betonung, nicht Adam, wo bist du? So würden wir es vielleicht machen. Was hast du wieder verbockt? Nein, Adam. Also ich weiß nicht, die Betonung steht ja da nicht drin, so stelle ich es mir vor. Aber das passt einfach nicht zu diesem Gott, der ruft und sucht. Es ist der werbende Gott. Es ist der Gott, der einlädt, wieder in diese Intimität zurückzukommen, in diese Echtheit. In der Theologie spricht man von der Missio Dei, der Mission Gottes von Anfang an. Von Anfang an, nachdem es verbockt wurde, sprach Gott, Adam, wo bist du? Und bis heute hört er nicht auf zu rufen. In Hebräer heißt es dann, wird eingeleitet dann auf vielerlei Weise und auf vielerlei Art und so weiter, als letztes und bis heute noch durch Jesus. Er ruft durch Jesus. Mensch, wo bist du? Wann kommst du raus aus deinem Versteck? Wann kommst du so, wie du bist und zeigst mir oder gestehst dir selber ein, dass du von dir aus nicht kannst, aber ich möchte. Und jetzt setz deinen eigenen Namen ein. Adam, Eva, wo bist du? Komm raus aus deinem Versteck und sei ehrlich vor dir selber und vor Gott. Und nicht nach dem Motto, pass auf, kleines Auge, was du siehst. Nein, sondern Papa, du bist mein Papa und du bist mein liebender Papa und ich kann kommen. Der Gott, der ruft und sucht, das ist unser Gott, das ist der Gott, der sich uns so vorstellt, von Anfang an und nicht erst im Neuen Testament. Das ist der Höhepunkt. Und da steht dann im Lukas 19, übrigens Lukas an sich ist das Evangelium der Suche Gottes, da geht es die ganze Zeit darum zu suchen und zu finden, was verloren ist. Deswegen ist da der verlorene Sohn, der verlorene Schaf und das ganze verlorene Zeug, was Jesus wieder zurechtgerückt hat. Und da steht, und das sagt Jesus, sagt Jesus über sich selber in Lukas 19, Vers 10, denn der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Er ist nicht gekommen, zu verdammen und zu fluchen, sondern er ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist, das Original wieder einzusetzen, damit du und ich wieder in diese Intimität mit Gott, Vater, kommen können und dass wir wieder diesen Platz finden, was es heißt, ich kann nackt sein vor Gott. Ich habe einen Bruder gehabt, einen geistlichen Bruder in Spanien, der lebt leider nicht mehr. Habe gestern meiner Frau gesagt, den vermisse ich ehrlich. Der war ein cooler Mensch in Argentinien. Und der hat zu mir mal gesagt, Andi, ich bin eines Tages, habe ich mich splitterfasernackt ausgezogen und habe mich auf meine Bibel gestellt, nur ich und Gott. Und habe gesagt, ich bin nackt vor dir. Ja, mach das mal. Mach das mal. Also nicht hier jetzt. Aber du darfst es machen. Ja? Du darfst es machen. Du brauchst keine Angst vor ihm haben. Auch als Ehepaar, wir dürfen tatsächlich nackt vor ihm sein, auch gemeinsam nackt vor ihm sein und so weiter. Das könnten wir jetzt weiterspielen, auch tatsächlich. Keine Scham, keine Angst, keine Grenze. Ja? Meine Mutter hat immer gesagt, vor dem Arzt und deinen Eltern darfst du nackt sein. Und vor Gott. Es gab eine Konsequenz, das ist der letzte Punkt hier in diesem Teil, aber auch Fürsorge und Verheißung, ich habe es vorher schon angedeutet. Der Mensch kann nicht von sich aus oder nicht mehr authentisch vor Gott erscheinen. Er kann es tatsächlich nicht mehr. Wir können jetzt nicht mehr in diesem Getrenntsein von Gott, in diesem sündigen Neu, in diesem neuen Neu, können wir nicht einfach mehr vor Gott kommen. Es funktioniert nicht. Wir können nicht einfach so vor den Thron treten, in die Heiligkeit eintreten, sondern wir brauchen Sühne, wir brauchen Rettung. Das ist leider so. Aber, ja, es gab eine Konsequenz, aber wie gesagt, von Anfang an hat Gott auch wieder einen Weg gemacht und geschaffen und verheißen, dass das auch wieder in Ordnung kommt. Mein Fazit aus diesem ersten Teil, der Mensch ist ursprünglich dazu gemacht, in enger und intimer Gemeinschaft mit seinem Schöpfer zu leben. Nach dem Sündenfall braucht er dazu externe Erlösung. Wir reden hier von Gnade. Die findet er ausschließlich in Jesus, aber in ihm komplett. Und ohne eigenes Zutun. Im Hebräer 4, ich habe gerade die letzten Tage Hebräer durchgelesen, das ist ein Buch, das mich schon immer fasziniert. Hebräer 4, Vers 14 bis 16 steht, da wir nun einen großen hohen Priester haben, also einen Mittler, jemand, der es für mich macht, sozusagen, weil ich es nicht kann, der die Himmel durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, aber ohne Sünde. So, lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron Gottes, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Oder zum richtigen Zeitpunkt, wie auch immer. So, lasst uns mit absolutem Vertrauen zu Jesus kommen, in jedem Moment, immer. Immer. Nicht in den Busch verstecken. Nicht mit Feigenblättern versuchen, es zu vertuschen. Lasst uns kommen, weil wir sind ja nicht mehr im Alten Testament. Jetzt haben wir einen, der es für uns gemacht hat. So lasst uns mit Freimütigkeit hinzutreten, weil der Vorhang ist zerrissen, von oben bis unten. Und bald feiern wir wieder Ostern. Und da gibt es ein geniales Lied, wo das drin, ich weiß gar nicht, wie das heißt auf Deutsch, aber ist egal, wo das beschrieben wird. So, wir können wieder kommen, wir können reingehen, das Allerheiligste ist frei. Römer 8, Vers 1 bis 2. So gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind, die nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Denn das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus hat mich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. So gibt es nun keine Verdammnis mehr. Es gibt den Grund nicht mehr, sich zu verstecken. Es gibt den Grund nicht mehr, mit eigenen Kleidern versuchen, vor Gott zu kommen. Wir haben allen Grund, unsere Masken abzulegen und ehrlich und authentisch vor Jesus zu erscheinen und auch vor uns gegenseitig. Wir können auch ehrlich sein vor uns. Also wir müssen jetzt nicht jedem zeigen, wenn wir schlechte Laune haben. Davon rede ich nicht. Aber wir können aus dem Evangelium, als Frucht vom Evangelium und aus dieser Befreiung und Erlösung können wir jetzt auch echt voreinander sein. Das ist Gemeinde. Und wir als Gemeinde, glaube ich, sollten genau das widerspiegeln. Wir sollten vom Evangelium geleitet, von dieser guten Nachricht, von dem Jesus, der als hoher Priester, als Mittler eingetreten ist, als Mensch, für uns, weil wir es nicht konnten, der das ultimative Opfer war, was schon angedeutet war, als Gott irgendein Tier, steht nicht mal was für eins, geopfert hat, aber es war ein Fell. Er hat es nicht erschaffen, er hat es geholt, er hat es gemacht, er hat ein Opfer gebracht. Da ist Jesus drin. Als Gemeinde sollten wir somit ein Ort sein, wo das möglich ist und ermöglicht wird. Und auch Gemeinde in einer kleinen Zelle, sei es Hauskreis, sei es einfach nur, wenn wir uns zu zweit treffen, sei es als Gemeinde Gottes überhaupt weltweit. Was haben wir daraus gemacht? Wir haben oft eine Religion daraus gemacht. Und Gemeinde ist eigentlich gegen Religion, also das Gegenstück. Gemeinde versus Religion. Das ist mein nächster Punkt. Religion ist ein System, das der Gnade Jesus komplett entgegenwirkt. Hat damit nichts zu tun. Ich weigere mich immer wieder zu sagen, ich habe eine Religion. Ich habe keine Religion. Ich habe eine Beziehung. It's not about religion, it's about relation. Die Welt hasst Glaubenssysteme und Kirche, die redet von Handeln und die Reden und Handeln voneinander trennen. Das können sie einfach nicht brauchen und zu Recht. Gemeinde muss ein Ort sein, an dem Jesu Liebe für die Menschen spürbar ist, damit Menschen authentisch sein können vor ihm und auch voreinander. Ich glaube, erst dann wird Gemeinde wieder attraktiv und erst dann können wir auch tatsächlich unseren Mund aufmachen. So kommen, wie ich bin. So heißt es ja in dem Lied da. Ne? So kommen, wie ich bin. Und das hat damals schon zu Zeiten Jesu immer wieder geschockt. Das kam gegeneinander. Dieses System gegen Beziehung, dieses Religion gegen das Evangelium. Pharisäer gegen Sünder. Ihr wisst, was ich meine. Die Pharisäer, und man, Vorsicht, nicht so arg richten. Die Pharisäer waren echt krasse Menschen, die haben alles getan. Die hatten wirklich eine Leidenschaft für Gott. Die haben alles getan. Die waren echt, der Paulus schreibt es, er war einer. Diese krasse Hingabe, die die hatten, das war nicht einfach nur, das sind halt schlechte Menschen, sondern die haben es wirklich von Herzen gemacht. Sie haben es aber nicht kapiert, dass sie sich darin verzettelt haben und eigentlich auf eine Selbstgerechtigkeit gebaut haben. Ich lese ein Beispiel vor, Lukas 5, 27 bis 32. Danach ging er hinaus und sah einen Zöllner namens Levi an der Zollstätte sitzen und sprach zu ihm, folge mir nach. Also die Zöllner waren ja so das Beispiel schlechthin für Sünder, als Verräter. Und der verließ alles, stand auf und folgte ihm nach. Und Levi bereitete ihm ein großes Mahl in seinem Haus und es saß eine große Schar von Zöllnern und anderen, die es mit ihm hielten, bei Tisch. Und die Schriftgelehrten unter ihnen und die Pharisäer murrten gegen seine Jünger und sprachen, warum esst und trinkt ihr mit Zöllnern und Sündern? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder zur Buße. Merkt ihr das? Wie Jesus diesen Widerspruch lebt, nämlich es geht nicht um Systeme, es geht nicht um Selbstgerechtigkeit, es geht nicht um Werke, sondern es geht darum, ich bin gekommen, dahin zu gehen, um zu retten, was verloren ist, um zu heilen, was kaputt ist, um Kranke gesund zu machen und so weiter. So. Ja, da ist ja alles drin. Das ist Jesus, das ist sein Auftrag und der ist bis heute so. Ich könnte jetzt gerade noch ganz, ganz viele Beispiele lesen. Ich habe hier noch das Beispiel von der Prostituierten, die hingeht und alles hergibt, ihm seine Füße salbt, mit den Tränen wäscht und dann salbt und so weiter. Auch da wieder die Diskussion von den Möchtegern-Frommen oder von den religiösen Vertretern, das ist doch Verschwendung und so weiter. Es geht um die Hingabe. Zu Jesus darf jeder kommen, genau so wie er ist. Spiegeln wir das als Gemeinde wieder? Spiegel ich das in meinem Glauben wieder? Zu Jesus kamen Kinder, Zöllner, Prostituierte, Arme, Fischer, Mörder, Kranke, Besessene, alle möglichen Leute. Die kamen alle zu Jesus. Zu keinem hat er gesagt, du bist mir zu dreckig. Du bist mir zu sündig. Du bist mir zu dies, du bist mir zu das. Jeder durfte kommen. Nur zu Leuten, die gesagt haben, guck mal, wie gut ich es gemacht habe. Zu denen hat er gesagt, ich habe dich echt lieb, aber du müsstest noch was tun, du müsstest was verkaufen, du müsstest was hergeben. Also auch die Pharisäer hat er geliebt, aber es war nicht so das, was halt ihn beeindruckt hat. Authentische Personen im Neuen Testament, da gibt es eine ganz große Liste, ich habe den Levi, ich habe die Prostituierte da schon gesagt, oder die Sünderin, wie sie hier genannt wird, der Zachäus, auch wieder Zöllner, ach Quatsch, ja. Ja, der Zachäus, auch wieder ein Zöllner, der so kommen durfte, wie er ist, und Jesus hat ihn sogar noch gesehen. Der Bartimäus, der war auch echt authentisch. Der hat sich nicht aufhalten lassen von religiösen Systemen. Der war blind, ihr erinnert euch, das war dieser Blinde. Und das finde ich so krass, der hat geschrien und die Leute haben gesagt, sei ruhig. Und dann hat er noch mehr geschrien. Und ich habe eine Kinderbibel, die habe ich extra meiner Mutter abgeluchst, weil die brauche ich immer mal wieder. Irgendwann werde ich euch die zeigen. Da ist der Bartimäus mit einem hochroten Kopf, sieht aus wie eine Melone. Und schreit wie am Spieß. Das ist authentisch sein vor Jesus. Ja, so zu sein, man hat erreicht, was er wollte. Die Maria, die Schwester von Martha und Lazarus, die war auch in dieser Intimität, die war ehrlich. Der Paulus, der sagt, in meiner Schwachheit bin ich stark. Der hat es andere auch probiert, aber hat nachher gemerkt, das alles hilft nicht. Das alles hilft nicht. Eine authentische Person ist sich dessen bewusst, dass sie mit leeren Händen zu Jesus kommen kann und kommen muss. Nur wer weiß, dass er Hilfe braucht, kann Hilfe auch überhaupt erfahren. Oh, da könnte ich euch jetzt so viel vorlesen, aber ich glaube, ich muss ein bisschen abkürzen. Authentisch sein heißt anzuerkennen, nicht aus eigenen Mitteln vor Gott bestehen zu können, sondern die Hilfe Jesu in Anspruch zu nehmen. Authentisch sein heißt, mit leeren Händen, splitterfasernackt, vor Gott zu erscheinen, um von ihm beschenkt und bedeckt zu werden, bekleidet zu werden. Wie heißt es nochmal, dieses Lied? Jesu Blut und Gerechtigkeit sind mein Schmuck und Ehrenkleid, glaube ich. So ähnlich. Darum geht's. So, ich kann so kommen, wie ich bin, entgegen Religion, entgegen Gesetze, entgegen irgendwelche Regeln, aber ich muss dann nicht so bleiben, wie ich bin. Und ich kann eigentlich, ehrlich gesagt, auch nicht so bleiben, wie ich bin. Und da nehme ich mir jetzt das Recht heraus, doch noch einen längeren Bibeltext vorzulesen. Epheser 4, da steht so viel in der Bibel drüber drin, dass wir dann auch, wenn wir in Gottes Gegenwart, wenn wir mit Gottes Gegenwart konfrontiert werden, dass es auch eine Veränderung in uns macht. Und nicht, ich muss mich verändern, um zu Gott zu kommen, sondern ich werde verändert, wenn ich bei Gott war oder bei Gott bin. Nicht dieser Druck, ich muss erst dies und ich muss erst das, sondern einfach diesen, treff dich doch einfach mal mit Jesus, nimm doch einfach mal wahr, wie der Auferstandene ist, dann wirst du automatisch verändert. Du kannst nicht so bleiben, wie du bist. Der Petrus als Beispiel, ne, war ein Großmaul. Das war nachher auch noch, aber anders. Der Petrus hat ihn verleugnet. Er hatte eine Begegnung mit dem Auferstandenen und wurde nachher der sich vor einem Lagerfeuer hat er sich versteckt und nachher vor 3000 Leuten hat er gepredigt. Und hat unter Androhung von Tod hat er Zeugnis gegeben. Er hat sich verändert. Jesus hat nie gesagt, du musst aber, sonst kannst du nicht. Sondern hat einfach nur ein Treffen mit ihm gehabt. Und der Petrus hat diese Heiligkeit gesehen, hat gesagt, du bist mein Herr und so weiter. Und daraus kam dieser Wechsel. Epheser 4, Vers 7 bis 32. Und damit setzen wir langsam zur Landung an. Jedem Einzelnen von uns aber ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe des Christus. Darum heißt es, er ist emporgestiegen zur Höhe, hat Gefangene weggeführt und den Menschen Gaben gegeben. Da habe ich letztens erst drüber gepredigt. Das Wort aber, er ist hinaufgestiegen, das bedeutet es anders, als dass er auch zuvor hinabgestiegen ist, zu den Niederungen der Erde. Der hinabgestiegen ist derselbe, der auch hinaufgestiegen ist, über alle Himmel, damit er alles erfülle. Und er hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer. Ihr erinnert euch, haben wir mal drüber gesprochen. Warum? Zur Zurüstung der Heiligen, für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus, bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus. Damit wir nun nicht mehr Unmündige seien, hin- und hergeworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen, sondern wahrhaftig in der Liebe heranwachsen in allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. Von ihm aus vollbringt der ganze Leib, zusammengefügt und verbunden durch alle Gelenke, die einander Handreichung tun, nach dem Maß der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Gliedes, das Wachstum des Leibes zur Auferbauung seiner selbst in Liebe. Wahnsinnssätze, hätte ich die geschrieben, hätte meine Frau mir die kürzer gemacht. Aber um es klar auszudrücken, wenn es um Jesus geht, der alles getan hat, ne, der hinaufgestiegen ist, hinabgestiegen, Gaben gegeben hat und so weiter, dann kommt auch Veränderung. Dann gelangen wir zur Mannesreife. Frau ist Reife. Fühl dich einfach mit angesprochen. Wenn wir eine Begegnung mit Gott haben und wenn wir in Gemeinde sind und in Gemeinschaft sind und in Beziehung sind, dann entsteht da was raus. Dann kommt da Frucht raus. Dann kommen da Gaben raus. Dann kommt da eine Veränderung raus. Ganz von allein. Und so weiter und so weiter. Weiter unten steht, den neuen Menschen angezogen habt, der Gott entsprechend geschaffen ist, in wahrhafter Gerechtigkeit und Heiligkeit. Habt ihr nochmal das Bild vorher? Die Feigenblätter. Jetzt aber haben wir den Gerechten angezogen. Den neuen Menschen angezogen. Der Gott entsprechend geschaffen ist in wahrhafter Gerechtigkeit und Heiligkeit. Und so weiter und so weiter. Authentische Menschen wollen und werden sich verändern, wenn sie mit Jesu Evangelium in Kontakt kommen. Fazit. Um wieder in den Originalstand als echter, authentischer Mensch zu gelangen, muss ich mir eingestehen, dass ich nicht aus eigener Kraft vor Gott bestehen kann. Punkt 1 und die Grundlage allen anderes. Ohne das geht's nicht. Wenn du immer noch selber versuchst, Feigenblätter zu stricken, dann wird es nichts werden. Du musst erstmal, also wenn du wirklich, natürlich, du darfst kommen, wie du bist. Ganz egal, es geht hier nicht um Äußerlichkeiten und es geht nicht um irgendwelche komischen Sachen. Du darfst kommen, wie du bist und jederzeit. Und jeder darf kommen. Und wenn du vielleicht sogar das erste Mal hier bist, oder das erste Mal in der Kirche bist oder noch nicht so lang, wie auch immer. Du darfst kommen. Aber wenn du wirklich verstehen möchtest, was Gott getan hat, dann komm mit leeren Händen. Komm einfach nur mit leeren Händen. Du musst nichts mitbringen. Du kannst gar nichts mitbringen. Gottes Plan ist es allerdings, dass jeder wieder in den Originalzustand versetzt, verwandelt wird. Durch Jesu Menschwerdung und stellvertretendes Opfer. Dadurch darf dann jeder so kommen, wie er ist und mit, durch, in Christus vor Gott erscheinen. Also ich gehe nicht allein dahin. Ich muss da gar nicht allein. Ich kann nicht allein hingehen. Ich gehe in Christus dahin. Ich gehe mit Christus dahin. Ich sage immer gern, unter seinem Rockzipfel. Mit Christus. Verborgen in Gott und so weiter. Erst dadurch werden wir wieder zu authentischen Menschen. Zu dem Originalzustand zurückversetzten Menschen. Mit Christus, in Christus. Wer Jesus erkennt, wird sich verändern. Es kommt nicht auf Äußerlichkeiten an. Wenn du Jesus begegnest, das erste Mal oder immer wieder, wirst du verändert werden. Und nicht negativ, nicht irgendwie, ich werde jetzt irgendwie in ein religiöses System reingepresst. Du wirst dem Originalzustand ähnlicher. Als Gemeinde haben wir den Auftrag, Menschen da abzuholen, wo und wie sie sind, an die Hand zu nehmen und in eine Beziehung mit Jesus zu führen. Dadurch werden sie frei von Schuld, Verletzung, Scham, Religion und so weiter, werden gerettet und treten ein in einen Verwandlungsprozess, der sich meist sogar in Äußerlichkeiten widerspiegelt. Ich habe jetzt gesagt, als Gemeinde, und ich wiederhole und ich betone, du bist Gemeinde. Als Christ, als Gläubige. Als Kinder Gottes haben wir den Auftrag, Menschen da abzuholen, wo sie sind, an die Hand zu nehmen, in eine enge Beziehung mit Jesus zu führen. Dadurch werden sie, ganz ohne dein Zutun und ohne unser Zutun, frei von Schuld, Verletzung, Scham, Religion und so weiter. Sie werden gerettet und treten ein in einen Verwandlungsprozess. Also Verwandlungsprozess, ich habe mich ein bisschen gefragt, soll ich es wirklich so schreiben, so sagen? Weil wir werden, all'instante, wir werden sofort gerettet. In dem Moment. Wir sind sofort heilig. Und trotzdem gibt es einen Prozess, der uns ihm ähnlicher macht. Immer mehr, wo wir reinkommen in das. Also wir treten ein in diesen Verwandlungsprozess und bringen andere auch da rein. Und das wird sich sogar bis hin in Äußerlichkeiten widerspiegeln, davon bin ich überzeugt. Nochmal, lasst uns aufhören, Gemeinde zu spielen. Lasst uns aufhören, hier eine Show zu veranstalten. Ja, manchmal sogar bis zu einem Programm. Ich bin nicht gegen das Programm. Aber lasst uns aufhören, Gemeinde zu spielen. Wir sind Familie. Ja, es geht darum, gemeinsam einzutreten vor den Thron Gottes, vor den Gnadenthron. Da ist kein Vorhang mehr davor, schon gar keine Panzertür. Der Baum des Lebens ist wieder frei zugänglich, das ist Jesus. Wir können da hingehen und wir können essen, wir können trinken am Tisch des Herrn immer und immer wieder. Let's be real. Es gibt gleich ein Gebetsteam. Wenn ihr da irgendwelche wie weitermachen wollt, und dann kommt, lasst für euch beten. Wenn ihr in irgendeiner Art und Weise merkt, da ist noch ein Feigenblatt, das muss weg. Dann, manchmal ist es auch gut, da jemand dabei zu haben, der einem vielleicht zuhört, der einem hilft, der einem zu Jesus, mit an die Hand zu Jesus bringt. Dann kommt, nimmt es in Anspruch, gibt ein Gebetsteam. Wer ist gerade heute dran? Simona und euch, ich habe deinen Namen schon wieder vergessen. Jörg? Oder auch zu jemand anders. Wir sind ja alle Gemeinde. Ja, macht es. Lasst uns dahin gehen. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir, weil du bist ein Gott. Du repräsentierst Gott und seine Heiligkeit, aber du kommst nicht mit dem Vorschlaghammer. Du bist ein verzehrendes Feuer, aber du bist nicht einer, der uns verbrennt. Wir dürfen in deine Heiligkeit eintreten, mit dir zusammen. Gemeinsam in dir. Es gibt keine Verdammnis für uns, die wir in Christus sind. Wir brauchen keine Angst mehr zu haben. Wir brauchen keine Scham zu haben, wir brauchen keine selbst gestrickten Kleider zu haben, wir brauchen keine Werke haben. Wir dürfen kommen, so wie wir sind, und du lädst uns ein in eine Beziehung, in ein Treffen, in einen Moment, in ein Leben, in Fülle. Jesus, ich danke dir dafür, ich danke dir für das Evangelium, ich danke dir für die Gnade, die da drin steckt, und ich danke dir für deine Heilstat. Ich danke dir, dass du, Herr, unser Gott, ein suchender und werbender Gott bist von Anfang an und nicht aufgehört hast bis heute. Ich danke dir und ich bete, Jesus, dass du uns hilfst, auch andere mit an die Hand zu nehmen und ihnen das authentisch vorzuleben. Ja, lass uns da wirklich auch als Gemeinde zu erkennen, wie das funktioniert, wie wir das machen, wie wir das heute umleben, 2023 hier in Schwäbisch Hall. Dass wir eine Gemeinde sind, die dich richtig repräsentiert als ein Gott, der sucht und wirbt und ein großes Interesse hat. Helf uns, dass wir aufhören zu spielen und Gemeinde sind. Und du als Kopf, du als der Herr aller Herren, wir geben dir alle Ehre. Danke, Jesus.